Heute Morgen wollen wir ein bisschen sorgfältiger und systematischer vorgehen. Ich traue mich doch an dieser frühen Morgenstunde mehr deinen Kopf als dein Herz anzusprechen. Das heißt, wir werden in der ersten Einheit eine Analyse dieses Absatzes durchführen, wo wir eher über die Methodik des Bibelstudiums reden, und im zweiten Treffen heute Morgen werden wir über praktische Anwendungen reden. Meine Notizen für heute Vormittag umfassen 10 Seiten, Font 14, Geneva, das heißt für meine Begriffe 1 Stunde und 50 Minuten Redezeit. Aber ich habe ein Problem. Mein erster Vortrag ist nur 3 Seiten lang und mein zweiter ist 7. So wir werden die Pause ein bisschen nach vorne verlegen heute Morgen. Wir wollen zunächst, wenn wir dieses nächste große Abschnitt, Kapitel 7, Vers 28 bis Kapitel 10, Vers 35, lesen, wollen wir damit beginnen, ein Inhaltsverzeichnis zu fertigen. Wir haben schon gesagt, wir wollen verschiedene Begriffe, Begebenheiten und Stichwörter auflisten, irgendwie, damit wir eine Ahnung haben, nachher, was steht in diesem großen Abschnitt. Wir beachten Wiederholungen, Weiterführung von Themen, Gegensätze und so weiter. Hier ist ein vorläufiges Inhaltsverzeichnis. Ihr habt das, wenn ihr das nicht gut sehen könnt, auf eurer Schoß, diese Unterlage. Hier ist ein Beispiel, wie ich arbeiten würde. Ich meine, ich möchte meine Methodik nicht verabsolutieren. Ich sage nur, wenn du keine Methode verfolgst, dann hast du auch eine Methode, die halt die keine Methode. Und durch Chaos kommt man nicht recht viel weiter in Bibelstudium. Zumindest man hat Eindruck, aber man weiß sie nicht einzuordnen, man geht nicht methodisch vor. Und so, ich finde es nicht überaus ungeistlich, wenn man mit Bleistift die Bibel liest. Oder wie ich in letzter Zeit mit Computer die Bibel lese. Und notiere ich die Haupteindrücke, die ich bei einer Geschichte, besonders bei Evangeliumsberichten und den historischen Büchern der Bibel, was in einem Absatz oder Abschnitt vorkommt. Kapitel 7, Vers 28. Und es geschah, als Jesus diese Worte, das heißt die Bergpredigt, vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihr Schriftgelehrten. Wenn man diese Worte liest, am Ende seines ersten großen Lehrvortrags im Buch, ist das offenbar der Abschluss von dieser Rede. Nicht der Abschluss im Sinne, das sind seine letzten Worte, aber hier ist eine Zusammenfassung. Du, ich rede wie in einer Dose jetzt. Ja. Das ist so, deswegen rede ich so langsam und holprig. Hätte ich, ja, wenn ich immer so etwas hätte, wäre es gut, dann hätte ich eine ewige Entschuldigung für mein blödes Reden, gell? Ha? Huh? Okay, ich kann ein bisschen lauter reden. Natürlich, wenn wir lesen von einer Reaktion auf einen Vortrag, schauen wir zurück. Zurück auf den Inhalt des Vortrags. Und das ist treffend hier. Wie gesagt, gestern Jesus setzte sich zu reden. Er redet vom Stuhl her. Der Professor des Gesetzes sozusagen trägt vor die volle Bedeutung, was Gott wirklich vorhat mit dem Gesetz. Und dann am Ende des Vortrags, es ist uncharakteristisch für einen Vortrag über das Gesetz, die Leute gerieten außer sich, dieser Mann redet wirklich mit Vollmacht. Er weiß, wovon er redet nicht wie die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten reden nicht in diesem direkten Stil, den wir kennen, von Vortragenden, wo Menschen aus ihrer Erfahrung und ihrer Forschung Ergebnisse Menschen vorstellen, sondern die Schriftgelehrten haben nie behauptet, selber was zu wissen. Sie haben immer zitiert, was die vergangenen großen Gelehrten gelehrt haben. Und es war irgendwie ihre Art zu lernen, so dass wer am meisten wusste und wer die größten Namen irgendwie anführen könnte und das Ganze gut zusammenbasteln und präsentieren und möglichst in Amtsdeutsch, weißt du, dieses Formular ist dort abzuholen. Das ist gewaltig in diesen deutschsprechenden Ländern, dass man eine halbe Stunde einen Menschen anreden kann, ohne ihn anzureden. Und so haben sie geredet einfach. Und das war erstaunlich für die Leute, wie persönlich Jesus geredet hat, wie er direkt zu den Menschen gesprochen hat und wie er gesagt hat, nicht der große Hillel hat gesagt oder der große dies oder jenes. Ich sage euch, Kraft meines Wortes, die Autorität, Anspruch des Königs, tritt hier zutage. Und er schließt seine Rede mit diesem ungeheuren Machtanspruch ab. Wenn du hältst diese Worte, wenn du lebst nach diesen Grundsätzen, baust du dein Leben auf sicherem Fundament. Wenn du meine Worte missachtest, dann ist deine Existenz für immer und ewig gescheitert. So, zunächst schaut diese Zusammenfassung der Reaktion der Hörer zurück. Aber pass auf, oft biblische Aussagen haben haben mehr als eine Richtung. Es sind zwei schneidende oder Messer mit zwei Schneiden. Denn dieses Wort schaut voraus. Jesus lehrte wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie ihr Schriftgelehrten. Unsere erste Geschichte, Vers 8, Kapitel 8, Vers 2 bis 4, ist die Reinigung von einem Aussätzigen. Und beachte hier, dass der Herr diesen Mann nicht bloß geheilt hat, sondern er hat ihn geschickt zu der verantwortlichen Behörde. Zu den Menschen, die Vollmacht hatten, die Sache des Aussatzes zu besehen. Er sandte sie zu den Autoritätspersonen, zu den Priester. Dann kommt die Geschichte von der Heilung des Dieners eines Hauptmannes. Und der Hauptmann redet mit Jesus darüber, über den Vorgang der Heilung. Sollte Jesus zu ihm da nach Hause kommen und das vollziehen, wie es vermutlich üblich ist bei einer Heilung, dass man hingeht und redet mit dem Menschen und dann ihn heilt? Er sagte, na, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Schau, ich habe auch Autorität. Ich sage zu diesem Diener, geh und zu diesem kommen. Ich sage, hol mir das oder tu das für mich. Ich habe Leute unter meine Vollmacht, unter mein Befehlsgewalt. Sprich nur ein Wort, gib nur einen Befehl und er wird geheilt. Und so hier bei dieser Heilung ein überaus deutlicher Hinweis auf die Befehlsgewalt des Hauptmannes und den übertragenen Sinn des Herrn. Kapitel 8, Vers 14 bis 17, man liest weiter. Die Heilung der Schwiegermutter von Petrus. Wenn Petrus der erste Papst war, setzte er einen Präsident, den die heutige Päpste nicht folgen. Er heiratete die Mutter seiner Kinder. Kapitel 8, Vers 18 bis 22. Zwei mächtigen Jünger wollen Jesus folgen, einer von ihnen ein Schriftgelehrter. Und dann Vers Entschuldigung, 23 bis 27, wir sehen hier die Vollmacht des Herrn Jesus über die Elemente selbst. Die Leute überwältigt davon, dass der Herr sie durch diesen Sturm hindurch gerettet hat und dass er einen Befehl gegeben hat und der Sturm hat aufgehört. Sie sagten, wer ist dieser? Die Winde und der See gehorchen ihm. Eine unerhörte Vollmacht hat er selbst über die Elemente. Kapitel 8, Vers 28 bis 34, die Heilung von zwei Besessenen. So wir sehen, dass seine Vollmacht erstreckt sich nicht nur über die Naturgewalten, sondern auch über die Geistesgewalten. Man sieht, es ist interessant hier, warum folgen diese zwei Zeichen gleich aneinander? Naturgewalten und Geistesgewalten. Als ob Matthäus selbst in der Anordnung der Geschichten uns etwas sagen will über die verschiedenen Bereiche der Vollmacht des Herrn. Kapitel 9, Verse 1 bis 8. Die Heilung und Vergebung des Gelähmten. Und hier ein ganz deutliche Pointe macht der Herr. Das ist offenbar, was er sagen will mit dieser Geschichte. Auf das ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erde Sünden zu vergeben, sage ich ihm, steh auf und wandle. Die Vollmacht des Herrn, Sünde auf Erden zu vergeben. Und die Zuschauer oder die erleben dieses Zeichen, verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Dann im folgenden Geschichte haben wir die Berufung des Matthäus und das Gastmahl in seinem Haus. Kapitel 9, Vers 14 bis 17, drei Gleichnisse begründen diese Unterlassung von Fasten seitens der Jünger des Herrn Jesus. Kapitel 9, Vers 18 bis 26, die Auferstehung der Tochter von dem Synagogenvorsteher und die Heilung der blutflüssigen Frau. Seht ihr, ich habe nicht viel darüber zu sagen, aber selbst wenn ich dieses A4-Blatt anfertige und bin ich dazu gezwungen zu denken, welche Geschichten kommen hier vor und welche Reihenfolge, und das wird ein bisschen befestigt in meinem Denken. Dann die Heilung von zwei Blinden. In stummer Besessene in den nächsten Versen. Und dann schließlich, der Herr bestellt 12 Apostel und gibt ihnen Vollmacht. Delegierte Vollmacht. Ich meine, es ist offenbar, was das Thema dieser Kapitel ist. In fast jeder Geschichte kommt es vor. Verschiedene Aspekte, diese mannigfaltige Vollmacht des Königs. Und dann sein Anliegen, Schafe zu weiden, für Schafe zu hüten und zu führen, in diesem Anliegen aus dem heraus beauftragt er 12 Menschen, denen er Vollmacht überträgt. So Matthäus gibt den Ton an, selbst in dem Abschlusswort vom letzten Abschnitt. Die Leute staunten über seine Vollmacht. Denn ich glaube, wenn wir die Bergpredigt recht verstehen und recht lesen, das sollte unsere Reaktion sein. Ich weiß nicht wiederum, wie du das empfindest, aber wenn ich diese Worte lese, ich staune immer wieder davor, wie traut sich ein Mensch da auf seine zwei Hinterbeine zu stehen und, oder in diesem Fall zu sitzen und Leute brettel eben ins Gesicht so anzureden. Ich meine, für mich ist es schon eine Überwindung, hier zu stehen in Kapitel 6 mit all diesen ungewohnten Grundsätzen über Habe und heidnische Arbeitsmoral und heuchlerische Religion. Das zu stehen und zu sagen, ohne Entschuldigung, selbst wenn ich mich berufe auf den Herrn Jesus. Das ist so andersartig wie von der Lebensphilosophie vieler Menschen. Und so irgendwie, wenn ich das lese, auch ich staune über die Vollmacht, mit der er spricht. Und das er spricht zu mir. Ebenso glaube ich, wenn wir diesen nächsten Abschnitt lesen, Wenn wir richtig verstehen und das auf uns einwirken lassen, werden wir staunen, dass ein Mensch, und das darf man nie vergessen, er war nicht eine große griechische Gottheit mit manchen welchen menschlichen Zügen, der aber eigentlich nicht Mensch war. Jesus war echter Mensch. Dass ein Mensch auf dieser Erde von Gott mit solcher Vollmacht ausgestattet war. Wenn ich eine Inhaltsangabe anfertige, und hier ist genau das Gleiche, dann stelle ich mich besonders bei einem Evangeliumsbericht die Frage, welche Aussagen sind Sondergut des Schreibers? Und ich glaube, ich habe alle wesentlichen Aussagen hier in Rot geschrieben, die nur in Matthäus sind. Und du siehst hier, dass er relativ viel sagt, was nur sein eigen ist. Obwohl die Geschichten fast alle erwähnt werden, auch in Lukas oder in Markus oder in manchen in beiden. Matthäus führt manchmal besondere Einzelheiten an und darüber wollen wir kurz reden. Zum Beispiel, wenn wir die erste Geschichte lesen, das ist sein Sondergut. Nur Matthäus wird uns von dieser Reaktion auf die Bergpredigt berichten. Und er betont, dass er lehrte nicht wie die Schriftgelehrten. In der dritten Geschichte, Kapitel 8, Vers 5 bis 13, lernen wir vom messianischen Festmahl, dass etwas, was besonders wichtig war für die Juden. In den anderen Evangeliumsberichten sagt Jesus, ich habe unter in Israel nie so einen großen Glauben, bin nie so einem großen Glauben begegnet als bei diesem Hauptmann. Ja gut, er hat die Pointe deutlich gesagt. Aber in Matthäus, das Evangelium besonders an die Juden gerichtet, fügt er hinzu, und so wird es sein bei dem messianischen Festmahl. Viele werden kommen von Osten und Westen, aus der ganzen Welt, die ganze Völker werden zusammenkommen, um das messianische Festmahl zu feiern mit Abraham, Isaac und Jakob. Aber die Söhne des Reiches, die eigentlichen Leute, die das Reich hätten erben sollen, die Juden, viele von ihnen werden ausgeschlossen und da wird weinen und zähneknirschen sein. Irgendwie treffen, dass in diesem Evangeliumsbericht diese Zusatz erfolgt. Nur Matthäus wird uns berichten in Vers 17 von der Heilung der Mengen als Erfüllung von Jesaja 53, Vers 4. Das werden wir sehen heute später, warum das erheblich ist. Nur Matthäus. Kapitel 8, Vers 18 bis 22. Nur Matthäus wird uns sagen, dass einer dieser zwei Möchtegern-Jünger ein Schriftgelehrter ist. Du wirst bemerken, dass immer wieder Matthäus die Schriftgelehrten in diesem Absatz hervorhebt. Ja, wieso? Weil es handelt sich um zwei Autoritäten. Die Autorität Jesu Christi und die Autorität der Theologen. Das ist für uns nicht uninteressant heute. Denn wenn jemand ein paar Doktortitel und Buchstaben hinter seinem Namen hat, dann kann er Äußerungen machen in einer Zeitung und die Leute sagen, ja, der Herr Doktor so und so und so und so hat das gesagt. Und Kraft seiner beruflichen Aufgabe tragen seine Worte Gewicht. Er hat Vollmacht. Und wenn Jesus auftritt und wirkt und lehrt in Vollmacht, kann man erwarten Zusammenstöße zwischen Jesus und der etablierten Autoritätspersonen. In dem nächsten Abschnitt, Jesus Vollmacht über die Elemente, haben wir diesen Zusatz, Herr, rette uns, die Winde und See gehorchen ihm, findet man in den anderen Evangelien, aber das dient auch Matthäus'
Zweck hier.
Wesentliche Äußerungen, Kapitel 9, Vers 1 bis 8, eine Geschichte in den anderen Evangelien auch, die reden alle von seiner Vollmacht, auf der Erde Sünden zu vergeben, aber nur Matthäus wird hinzufügen die Reaktion der Volksmenge. Dass sie verherrlichten Gott, wieso? Der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Beachte hier, dass Matthäus ein bisschen noch ein Scheitel dazu legt. Er will uns überaus deutlich machen, worum es ihm in sein Evangeliumsbericht geht. Matthäus, er nennt sich Matthäus in seinem eigenen Evangelium. Er geht beim anderen Namen Levi in Lukas und Markus. Vielleicht ist es wichtig zu sagen, dass die ganze Anweisungen an die Jünger, wie sie umgehen in ihrer ersten Mission, ersten Einsatz, Missionseinsatz, Kapitel 10, Vers 1 bis, oder Kapitel 9, Vers 35 bis Kapitel 11, Vers 1, das ist alles nur in Matthäus Evangelium, zumindest zusammengefasst. Manche dieser Äußerungen sind gestreut in den anderen Evangeliumsberichten. Aber Matthäus scheint alles ins Feld zu führen und auf einmal wirklich eine Rede zusammenzubasteln oder zumindest eine Rede zu berichten, die auf einmal stattfand. Das kann man nicht so oder so fest behaupten. Und er unterstreicht noch einmal sein Thema. Es geht hier um die Vollmacht Jesu Christi. Ich weiß, es ist ein bisschen mühsam, was ich gerade getan habe. Niemand jetzt geht nach Hause mit Herzenbrennen und sagt, bah, das war wunderbar. Und jetzt bin ich erbaut und jetzt kann ich wieder um eine Woche arbeiten in dieser heidnischen Welt. Aber irgendwie ist es eine Hilfe. Wir lesen alle diese Erzählungsliteratur. Ich denke, 1. Mose zum Beispiel, abgesehen von ein paar Gesetzbüchern, 1. Mose bis nach Hiob, sind alle Erzählungen. Wir lesen und wir glauben, was da steht. Aber was wollte der Schreiber damit sagen? Häufig ist es schwierig für uns, ein gemeinsames Thema festzustellen. Ebenso eine Übung wie heute. Ich meine, es ist eine Hilfe. Besonders bei dem Studium der Evangelien. Und überleg mal, was ist bald 40 oder 45% des Neuen Testaments sind Evangeliumsberichte. Fügst du Apostelgeschichte dazu, was auch eine Erzählung ist, dann hast du mehr als die Hälfte des Neuen Testaments, ist diese Art von Literatur, und deswegen meinte ich ein paar Minuten Mühe wert. So, wir folgen, dass Matthäus uns besonders in diesem Abschnitt mit der Autorität, mit der Vollmacht unseres Herrn konfrontieren will. Und wenn der Herr sein Vollmacht in Israel offenbaren wollte, war die Lage, war die Situation in Israel nicht irgendwie ein unbeschriebenes Blatt. Andere Autoritätspersonen waren schon im Lande etabliert. Und vielleicht, ich weiß, es ist ganz klein geschrieben, das ist nur hier vor euren Augen, auf das ihr schaut auf eure eigenen Blätter eigentlich. Aber eben deswegen habe ich die rhetorische Struktur nach David Gooding, ich habe meine eigene Arbeit hier eingebaut und dann seine Arbeit dann angeschaut, aber bin wesentlich von ihm hier geholfen worden. Man bemerkt in den ersten Geschichten, Absatz 1, Kapitel 7. Die Rede ist von der Vollmacht Jesu und der Vollmacht der Schriftgelehrten. Absatz 4. Ein Schriftgelehrter kam. Und ein Schriftgelehrter behauptet, er möchte Jesus folgen. Absatz 7. Jesus heilt einen Gelähmten und sagt, vor der Heilung, spricht ihm Vergebung schon in diesem Leben zu. Boah, die Theologen sind außer sich geraten. Wie kann irgendein Mensch behaupten, dass ein Mensch Vergebung erhalten kann auf dieser Erde? wiederum eine Konfrontation mit den mit der Behörde, mit der religiösen Behörde. Und dann im 10. Abschnitt die Anfrage der Jünger des Johannes. Er war vor Jesus der offenkundigste die offenkundigste Person mit Vollmacht im Lande. Er hatte Jünger. Er war einer der Führer mit Autorität. Er war der größte Prophet aller Zeiten. Und seine Jünger verstanden das nicht. Und Johannes verstand es nicht, wie Jesus wirkte. Auch die Rede hier ist von den Synagogenvorsteher für andere Autoritätspersonen. Und dann im letzten großen Abschnitt, Nummer 13, Jesus überträgt apostolische Vollmacht auf 12 Männer. Beachte, wie die Geschichten angeordnet sind in diesem großen Abschnitt von Matthäus Evangelium, dass wenn Matthäus ein neues Thema anschneidet, wir werden das sehen heute, wir werden zwei dieser Themen durchmachen. Wenn ein neues Thema seine Vollmacht anschneidet, Jesus wird konfrontiert immer mit Autoritätspersonen. Das ist nicht unaktuell auch für uns heute. Wie verhält sich die Autorität Jesu Christi und seine delegierte Autorität? Oder was passiert, wenn sie kollidieren mit landläufigen religiösen Autoritäten? Vielleicht sollte man dazu sagen, in Israel war das Gesetz das höchste Autorität im Lande. Das Gesetz war Gottes gesprochene und dann geschriebene Offenbarung. Und Gottes Gesetz wurde verwaltet von zwei Gruppen von Menschen. Es wurde ausgelegt und angewandt von den Priestern und von den Schriftgelehrten. Die Priester waren Autoritätspersonen für Anbetung und für Reinigung. Sie waren verantwortlich für Tempel, für verschiedene Zeremonien, für die Opfer, für Reinigungsriten und für die Erhaltung von Reinheit und Gesundheit im Lande. Das macht endloses Leben und lesen. Ich kann mich erinnern, meine Kinder, als sie begonnen haben, der Joshua besonders begonnen hat, die Bibel durchzulesen aus 8-jähriger Bur, der hat sich aufgeregt wegen diesem, was er gesagt hat, blöden Zelt im zweiten Buch der Bibel. 1. Mose war recht interessant, dann kam das blöde Zelt. Und dann kamen all diese Genealogien und Gesetze und weißt du, es ist einfach verloren gegangen, in wem wer gezeugt hat. Gell? Es ist einfach schwierig, so viele Details. Aber überleg mal, ich habe gerade vorgestern gelesen in einem Artikel über das Mittelalter, dass als die große Seuchen, der Pest Europa überrannt hat und mehr als ein Drittel der Europäer umgekommen sind, die Juden waren gar nicht angetastet von der Pest. Die Leute sind nicht krank geworden. Denn die Europäer lebten damals etwa einen Schritt über die Schweine, was ihre Hygiene anlangte. Und die Juden hatten ihre alten Gesetze. Und sie haben versucht, dementsprechend zu essen und zu leben. Und der Pest hat ihnen nichts anhaben können. Dann die christlichen Europäer sind so wütend geworden, dass die Juden nicht erkrankten, dass sie niedermachten und verfolgten. Es war eine Zeit der grausamsten Verfolgung der Juden, weil sie halt gesund waren. Die Priester waren verantwortlich in Israel. Und vielleicht gehört das einmal betont, damit man viele Dinge im Neuen Testament versteht, Jesus hat wirklich die Priester als Autoritätspersonen anerkannt. Wenn einer von Aussatz, Leprakrankheit oder wie das Krankheit ist, ich bin mir nicht sicher, ob das deckungsgleich ist mit Leprakrankheit, aber wenn man aussätzig wäre, musste man zum Priester. Der Priester stellte die Diagnose fest, er wandte das Gesetz Mose an, er war verantwortlich, eine Heilung festzustellen und bestimmte dann in dem Fall das richtige Opfer für die Reinigung. Die andere Autoritätsperson im Lande, die in Verbindung standen mit dem Gesetz, waren die Schriftgelehrten. Das sind die damaligen Theologen, studierte Leute, die für die rechte Auslegung der Heiligen Schrift sowie die Anwendung des Gesetzes Moses zuständig waren. Ihr Amt sozusagen hat kein biblisches Fundament. Das ist, es ist nicht, dass die Bibel sagt irgendwo, du sollst Schriftgelehrter werden oder lasse Schriftgelehrten werden. Aber das ist eine Einrichtung, die entstanden ist, besonders während der Zeit der babylonischen Gefangenschaft, wo die Juden zerstreut waren in der ganzen Welt oder ganzen Nahosten und sammelten sich in kleinen Gruppen, abgeschnitten wie sie waren von dem Tempel, und dort lasen sie die Schriften. Und in der Zeit der Entstehung der Synagoge, in der Zerstreuung, entstand auch diese Handhabung, dass gewisse Menschen sich besonders dem Studium des Gesetzes widmen und wurden bekannt später als die Schriftgelehrten. Natürlich ist die brennende Frage, wenn Jesus auf einmal aus dünner Luft auftritt und beginnt Wunder zu tun und Aufmerksamkeit zu erregen und dann diese gewaltige Predigten zu halten, wo tausende Leute anwesend sind, was werden die herkömmlichen Prediger darüber sagen? Und wie wird sein Autoritätsanspruch irgendwie akzeptiert oder von den etablierten Autoritätspersonen? Unsere erste Konfrontation bemerken wir schon im ersten Absatz. Die Frage der Zuständigkeit, wenn es geht um die Reinerhaltung Israels. Wer darf ein Aussätzigen für rein erklären? Dann Absatz 7, Kapitel 9, 1 bis 8, bei der Heilung des Gelähmten und bei, wichtiger noch, bei seiner Vergebung hier in diesem Leben auf Erde, widerstrebten die Theologen seinen Anspruch auf Vollmacht. Wiederum der Zusammenstoß zwischen Autoritätspersonen. Kapitel 10, ich wiederhole nur ein bisschen, Johannes der Täufer, Jünger einer bevollmächtigten Lehrer, ein Prophet, der nicht nur groß war in Vollmacht, ein Prophet, der als Einzige vorausgesehen wurde im Alten Testament. Stell dir vor, das Alte Testament sagt, eines Tages kommt ein Prophet, und dieser war ein besonderer dann, Johannes. Diese Vorläufer des Herrn Jesus, dieser einzigartige Prophet, predigte mit solcher Vollmacht, dass die Mengen beugten sich vor ihm und ließen sich taufen. Sie erkannten seine Vollmacht an. Wird es eine Verständigung sein zwischen Jesus und den Jüngern von Johannes? Und dann, wie gesagt, die Synagogenvorsteher, er war verantwortlich für die praktischen Belange in der Synagoge. Er hat die Synagoge gemanagt, sozusagen, dass der Bau richtig erhalten wird, dass gewisse Standard von Ordnung in der Gemeinde herrscht. Etwa wie ein Kombination Messner-Pfarrer, so Dings, gell? Ohne Pfarrweihe natürlich. Aber ehe wir diese Überlegungen verlassen, wollen wir vielleicht ganz kurz die Abschlussabschnitte anschauen. Denn sie behandeln auch das Thema Autoritätspersonen. Ich habe hier euer. Zum Beispiel in Absatz 3 gibt es Autorität. Dämonen. Absatz 6. Besessene. Absatz 12. Der oberste Dämonen selbst, Beelzebub, der Teufel. Und dann Absatz 15, wiederum Beelzebub. Diese Konfrontation über die Vollmacht des Herrn Jesus war nicht nur etwas, was die menschliche Behörde auf dieser Erde betrafen, sondern auch geistliche Mächte und Fürstentümer hatten ihre Reviere, ihre Verwaltungsgebiete und fühlten sich durch den Dienst des Herrn Jesus gestört. Und nicht nur das. Wenn wir hier diese Konfrontation sehen zwischen Jesus und den damaligen Autoritätspersonen, dann kommen sie zum Schluss, dass sie kein Gefallen an ihm haben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten konnten nicht leugnen, dass dieser Mann in Vollmacht wirkte. Die hatten nicht einmal die Macht, einen kleinen, schwachen Dämon auszutreiben. Und dieser Mann hat offenbar gewaltige Vollmacht und hat gesprochen und gewirkt so. Wenn sie nicht leugnen können, dass Jesus Wunder tat, dann können sie zumindest bestreiten, dass seine Vollmacht von Gott kommt. Und so in den letzten Abschnitten siehst du, dass sie zu der Überzeugung kommen, dass Jesus vom Teufel ist und seine Vollmacht vom Teufel. Und das führte schließlich zu seiner Kreuzigung. Aber wenn wir diesen Abschnitt lesen, wird nicht nur die Wahrheit der Vollmacht des Herrn Jesus uns vorgestellt, sondern irgendwie ein Zwillingsthema taucht auf, fast erwartungsgemäß. Schauen wir zusammen, Kapitel 8, Vers 1. Als er von dem Berg herabgestiegen war, vom Berg, wo er die Bergpredigt gehalten hat, folgten ihm große Volksmengen. Vers 18. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm: Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Dann kam ein anderer, möchte gern Nachfolger. Jesus sagt in Vers 22, folge mir nach. Lass die Toten den Toten begraben. Folge mir nach. Die erste Erwähnung von Nachfolge oder von Folgen hier ist vielleicht eine schuldlose Ausdrucksweise. Ich will nichts dabei behaupten. Die Volksmengen haben ihn buchstäblich, geografisch, sind ihm nachgefolgt. Aber im Laufe dieser Geschichten wird man sehen, dass dieses Folgen von Jesus, obwohl die Nachfolge Jesu auch eine geografische Bedeutung, dass es nimmt eine viel größere Bedeutung an. Hier kombiniert mit seinem Befehlsgewalt. Er befahl zu gehen. Und einer sagte, ich möchte dir nachfolgen. Ein Mensch, der sagt, okay, Herr, mir wäre es ein sehr wertvolles Erlebnis, mit dir zu sein. Und wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wieso? Weil ich lernen will von dir. Ich als Jünger, du als Lehrer. Aber dann langsam sieht man, dass der Begriff wandelt sich. Es hat nicht nur mit geografischer Bedeutung, ich gehe und verbringe Zeit mit Jesus, auf dass ich seine Lehre erkenne, als Lernende, sondern die Nachfolge bedeutet, sich seine Autorität, seine Weisung im Leben anerkennen. Ein Nachfolger Jesus ist weisungsgebunden. Nicht nur ein Lernender, der vielleicht wäre anders geneigt, hätte er Physik studiert. Und das ist auch interessant. Er hat einen Hang zu Physik. Oder ein anderer zu Germanistik. Und der andere sagt, ich möchte lernen Theologie. Ich gehe mit Jesus. Nein, Nachfolge ist vielmehr die Unterwerfung der Person unter der Leitung, unter der Lehre des Meisters. Vers 22. Jesus aber spricht zu dem jungen Mann, der seine Toten begraben wollte, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Beachte hier, dass die Nachfolge Jesu sogar Vorrang hat vor der natürlichen Familie. Vers 23. Als in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Natürlich, eine geografische Bedeutung hat nach wie vor die Nachfolge Jesu. Vers 9 von Kapitel 9. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Hier ist ein deutlicher Hinweis. Matthäus, einer der mit einem verachteten Beruf, ein Zoll oder ein Zöllner, aber oder ein Steuer bei der Steuerbehörde, einer der zusammen mit Rom sein eigenes Volk ausgenutzt und beschwindelt hat, einer der ausgeschlossen war von der Synagoge, von dem Menschen irgendwie den Menschen gemieden haben. Was war das Geheimnis der Verwandlung seines Lebens, dass dieser habsüchtige Schwindler zu einem ehrlichen, vorbildlichen Menschen wurde, ein Apostel Jesu Christi? Das Geheimnis ist in diesen drei Worten: Folge mir nach. Die Autorität in diesen Worten, die Vollmacht, ein Leben zu verändern, das war das Geheimnis. Er stand auf, und oft wird es geografische Bedeutung haben, manchmal nicht. Aber er wird den Rest seines Lebens verbracht haben, Jesus nachzufolgen. Das veränderte sein Leben. Vers 19. Der Jünger stand, denn Jesus stand auf und folgte ihm und seine Jünger. Was soll das heißen? Der Synagogenvorsteher kommt zu Jesus mit seiner Not, seine Tochter war schwer krank. Und er berichtete von seiner Not und seiner Verzweiflung. Er hat sein ganzer Stolz einfach zurückgelegt und verzweifelt dem Herrn erzählt von seiner Not. Der Herr stand auf und folgte ihm nach. Kann es sein, dass der Herr uns nachfolgt? Ja, das wird es wohl geben. Dass der unermessliche Gott, der Allmächtige, mir nachfolgt. Wenn ich komme zu ihm mit meiner Not, ich breite sie ihm aus. Und der Herr kommt mit mir, meine Not, zu besehen. Er hilft mir mit meinem Problem. Aber dann werden wir bemerken in diesen Geschichten, obwohl er beginnt, uns nachzufolgen, um unsere Nöte, unsere verzweifelnde Situationen zu lösen, dass das bloß für uns dann eine Lektion ist in einer weiteren Nachfolge. Denn sein Ziel ist es nicht, bloß meine Problemchen zu lösen. Sein Ziel ist viel größer. Und wenn er einmal sich herabneigt und besieht meine Problematik, ist es deswegen, weil er mich zu einem viel größeren Ziel und Brauchbarkeit im Leben führen will. Sie viel tiefere Lektionen gibt auf der Pfad der Nachfolgerschaft. Vers 27. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinden. Und in diesem Prozess empfangen sie ihr Augenlicht. Aber nicht nur das, sondern einen tiefen Einblick in dem, wer der Herr Jesus Christus wirklich ist. Und der Abschnitt schließt ab mit der Bemerkung in Kapitel 9, Vers 36. Und als Jesus die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt, was sie erschöpft und verschmackt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wie Schafe, die niemanden haben, dem sie nachfolgen können. Bekanntlich werden Schafe von einem Hirten betreut. Im nahöstlichen Sinn, der Hirte geht ihnen voraus. Er hat nicht einen Hund benutzt, um sie zu treiben. Sie folgten ihm nach. Und als sie blieben beim Hirten, blieben sie mit einem Sinn für Orientierung, sonst hat ein Schaf keinen. Das Schaf ist nicht wie eine Kuh. Die Kuh weiß nicht nur den Weg nach Hause, sondern wo ihr Platz im Stall ist. Und wehe die andere Kuh, wenn sie versehentlich auf meinen Platz steht. Ein Schaf hat diesen Instinkt nicht. Das Schaf folgt seinen Nasen oder den stinkenden Hinten des Schafes vor sich. Und er sieht nicht weiter als das hinaus. Er braucht einen Führer. Er braucht einen Hirten. Er braucht jemanden, der sagt, wo es lang geht. Jemanden, dem er nachfolgen kann. Und vielleicht diese zwei Themen, ist es nicht offenbar, jetzt langsam, was all diese Geschichten sagen wollen. Gott hat uns einen Hirten gegeben. Mit unermesslicher Vollmacht. Und wir werden den Sinn, den wahren Sinn im Leben, die irgendwie Befriedigung im Leben finden, Orientierung für uns selbst, wenn wir ihm nachfolgen. Das war 48 Minuten. So, Hermann, schreibst du mir 12 Minuten gut auf den nächsten Vortrag?